Guten Morgen. Ja, Simeon, hi. Ja, ich habe heute das Thema bekommen, wo nicht nur der Manni gemeint hat, dass es für mich passt, auch Wolfgang sagte, darüber könntest doch du was sagen. Und ich hoffe, ich komme den Anforderungen oder werde den Anforderungen gerecht und wir werden heute über Familie was hören. Aber im Vorfeld möchte ich noch mal kurz die paar Punkte zusammenbringen, die wir die letzten Wochen gehört haben von Wolfgang, von Martin. Was denn unsere Grundwerte denn eigentlich sein wollen und auf was wir uns berufen wollen. Kriegen wir sie gemeinsam zusammen oder soll ich sie ganz schnell einfach mal runterlesen? Was war so die erste Sache? Ihr müsst nur lauter reden, ihr seid ein bisschen weit weg heute. Martin, schön, dass du da bist. Wir lieben und ehren Gott und sein Wort. Das ist so die Grundaussage. Das zweite, wir sind Gastgeber. Das dritte, da hat Martin drüber gesprochen, wir wollen das Beste geben. Und dann haben wir einen kleinen Tausch gemacht. Wir haben davor Wolfgang gehört. Wir verpacken eine zeitlose Botschaft in eine zeitgerechte Form. Heute hören wir über was? Wir leben als Familie. Den vorletzten Punkt. Wir sind wertschätzend und ermutigend. Ich glaube, ihr hört schon, dass es so ein bisschen die Herausforderungen steigen. Und das Letzte, wir rechnen mit dem Übernatürlichen. Und ich glaube, so die letzten zwei Punkte, da werden wir merken, da geht es ins Eingemachte. Und so dürft ihr euch heute nochmal vielleicht ein bisschen zurücklehnen, weil wir leben als Familie, wir kennen es vielleicht und ist noch nicht so die Herausforderung für euch heute. Ihr verzeiht, ich habe ein bisschen trockenen Mund, liegt an der Temperatur. Der Bibelvers heute steht in Epheser 2, Vers 19. Ihr seid jetzt also nicht mehr länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Vater, ich danke dir für diese Zusage. Und ich bitte dich einfach, dass die Worte, die jetzt rauskommen, das Geschriebene, was hier zusammengefasst worden ist, dass es deine Botschaft ist, dass es deine Gedanken sind und dass sie auf fruchtbaren Boden fallen, dass sie verwertet werden können und dass wir gemeinsam erkennen können, was dein Plan ist. Amen. Was ist Familie? Ich habe mir die Mühe gemacht und versucht, eine Definition zu finden. Und ich bin auf eine Definition gekommen, die sehr allgemein hält. Und als ich nachgelesen habe, von wem diese Definition stammt, war ich ein bisschen überrascht. Ich lese euch die Definition mal vor. Familie ist da, wo Personen zusammenleben und gemeinsam den Alltag gestalten. Familie zeichnet sich weiter dadurch aus, dass Eltern für Kinder und Kinder für Eltern Verantwortung übernehmen. Unter dieser Definition fallen alle Formen von Familien. Familie ist aber auch da, wo verschiedene Generationen unter einem Dach leben und sich solidarisch unterstützen, sei es durch Erziehungsarbeit und oder Pflegeleistung von Mitgliedern dieses Familienverbandes. Hört sich jetzt nicht besonders geistlich und bibelorientiert an, kommt aber von den jungen sozialen Oberbayerns. Und ich dachte mir, so ganz verkehrt liegen die gar nicht. Und zusammenfassend habe ich festgestellt, es geht darum, Familie bedeutet Zusammenleben. Es geht darum, Fürsorge zu haben, nicht nur nach unten, sprich Eltern für Kinder, sondern das Kinder für Eltern. Schlussendlich über mehrere Generationen hinweg. Und dass es im Gesamtbild eigentlich darum geht, dass wir überleben, dass es Leben sichert. Und wenn man den Begriff Familie hört, merkt man schon, das hat eigentlich was Positives. Es steckt was Positives dahinter. Und mein Background selber, Familie, ich komme aus einer Patchwork-Family. Also sprich, mein Vater hat mich adoptiert. Meine Mutter hat meine zwei Schwestern adoptiert. Und das ist so, ja, mehr positiv. Ich habe viele positive Erfahrungen, aber auch negative Erfahrungen gemacht. Und ich weiß nicht, wie du Familienbild für dich deutest, was du für Erfahrungen für Familie hast. Ich denke, es gibt viele, die negative Beispiele haben. Und vielleicht kennst du auch dieses positive Familienbild eigentlich gar nicht. Es gab niemand, der sich um dich in deiner Familie gekümmert hat, der kein Interesse an deinem Leben hatte, der dich zwar aufwachsen sehen, aber dem es eigentlich völlig egal war. Und jetzt spricht Gott, oder jetzt sprechen wir als Gemeinde von, wir wollen als Familie leben. Das könnte herausfordernd werden. Und ich habe mir Gedanken gemacht und habe festgestellt, ist es denn wirklich so großer Unterschied zwischen der realen, leiblichen Familie und der Familie der Gemeinde, die Familie Gottes? Und ich habe festgestellt, es sind immer wieder Parallelen. Immer wieder finden wir Möglichkeiten, wo dieser Unterschied eigentlich gar nicht so gewaltig ist. Denn eins ist klar, Familie ist keine Erfindung von den Menschen. Das hat sich nicht einer mal hingesetzt und gesagt, so, ich mache jetzt eine Familie. Es war Gottes Idee. Es war Gottes Plan. Mose 2, Vers 22, 25. Er brachte Frau und Mann zusammen, damit sie nicht alleine sind. Adam war alleine. Und Gott hat es gesehen und gesagt, nee, ist nicht gut alleine. Ich mache da was gemeinsam. Und er hat die Frau bekommen und es war der erste Grundstein einer Familie. Und dieser Gott, dieser Schöpfer aller Menschen, der gesehen hat, Familie ist wichtig. Er spricht von einer leiblichen Familie dort. Aber er hat auch einen Blick nicht nur für diese irdische Familie, er hat sein Volk schon in weiter Voraussicht im Blick und sagt, das ist mir wichtig. Er spricht im Neuen Testament von seiner Familie, wo die Heiden dazukommen. Wir merken, da ist mehr dahinter. Nun ist die Frage, wie kommen wir in so eine Familie? Ich glaube, von uns ist allen klar, zu 98% kommen wir durch Geburt in eine Familie. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Also zumindest bei meiner Mutter ist schon mal klar, dass ich von ihr abstamme, weil ich einfach durch sie geboren worden bin und somit Teil ihrer Familie bin. Gleichzeitig die Alternative wäre noch, um gleiches Recht zu haben, wie durch Geburt ist Adoption. Und mehr gibt es eigentlich gar nicht. Und dieses Kind, wenn es auf die Welt kommt, sobald es den ersten Schnaufer tut und ärztlich bestätigt worden ist, jawohl, Kind ist da, gehört zu dieser Familie. Natürlich gefühlsmäßig, wie ihr schon gehört habt, ich habe selber 5 Kinder, fängt man schon früher an, dieses Kind irgendwie in die Familie mit einzubinden, wenn es noch im Bauch ist, wenn es noch so die ersten Zeichen von sich gibt. Und es sind schon so Momente, wo man sagt, hey, da ist schon etwas und man kann es noch nicht sehen, aber gefühlsmäßig ist es einfach schon und gehört schon zur Familie. Und wenn dieses Kind, wenn dieser Säugling dann da ist, ist es dabei. Aber dieses Kind hat noch nichts gemacht, außer geschrien, die Windel vollgeschissen. Es hat sich noch nicht besonders präsentiert, aber es gehört zur Familie. Dieser Säugling, der kann nichts vorweisen, er hat nichts da, er liegt einfach nur hilflos vielleicht auch hier, streckt die Arme von sich und sagt, macht irgendetwas, aber tu was, hilf mir. Und ist einfach auf eine hundertprozentige Unterstützung angewiesen. Und nun habe ich die Frage vorgestellt, wie komme ich in die Familie Gottes? Ist es so ein großer Unterschied? Wir hören im Neuen Testament, dass wir von Neuem geboren werden sollen. Nikodemus hat damals schon Jesus gefragt, wie soll denn das gehen? Ich bin ein alter Mann, wie soll ich denn wieder in den Leib Gottes, in den Leib von meiner Mutter zurückkommen? Das funktioniert nicht. Und du stellst dir genau dieselbe Frage vielleicht auch heute und sagst dir, was soll das? Verstehe ich nicht. Und es geht nicht darum, dass wir körperlich neu geboren werden. Es geht nicht darum, dass wir wieder zu einem menschlichen Baby werden. Es geht darum, dass wir uns bewusst entscheiden, dass Gott derjenige ist, der bestimmen darf, wie ich mein Leben führe, der mir zur Seite steht, wie ein liebender Vater, der mich unterstützt, der mich trägt und dem ich zulasse, dass mein Leben in seiner Hand liegt. Und solltest du bereit sein, diesen Schritt zu gehen, ist das der erste Schritt in Gottes Familie. Ganz neu, noch ganz frisch vielleicht, noch nicht wissend, was auf dich zukommt in dieser Familie, weil du ganz neu bist. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, in dieser Familie, in Gottes Familie wird für dich gesorgt. Wenn man so alte Mafia-Filme hört, La Familia. Es steht nichts drüber über die Familie. Und das ist bei Gott genauso. Aber so eine Familie, wie bei uns, da ist man nicht alleine. Da hat man nicht nur ein Kind. Da gibt es Geschwister. Unser Großer, mittlerweile 13, war nicht so ganz happy, als er mitbekommen hat, Nummer 5 ist unterwegs. Er hat sich so ein bisschen, so die Fälle hat wegschwimmen sehen, so, ich habe ja schon 3 Geschwister und hat doch ein bisschen zurückstecken müssen vielleicht auch in manchen Bereichen. Und vielleicht hast du auch nicht so gute Erinnerungen daran, an deinen Bruder, an deine Schwester. Und vielleicht ging es bei dir zu Hause auch richtig heiß her und du weißt, wie die Fetzen geflogen sind, wie es richtig turbulent zuging und wie oft, ich erinnere mich an eine Begebenheit, ohne jetzt hier Namen nennen zu müssen, wie nervig das war, wenn der Bruder 100-mal ins Zimmer reingesprungen ist, die Türen aufgemacht hat und die Schwester den Bruder genervt hat, weil Freunde da waren, der Freund da war und immer der Bruder genervt hat und reingekommen ist und es gab gar keinen Grund, warum er reingesprungen ist. Es war einfach nur anstrengend. Und wenn man den Nico, also meinen Ältesten, fragt, gibt es schon manchmal ganz klar zu verstehen, dass es nicht einfach ist, mittlerweile mit 4 Schwestern. Und ich kann ihn da ganz und gar voll nachvollziehen und auch verstehen. Ich habe zum Glück nur 2. Ich kann natürlich jetzt sagen, ja, wieso habe ich es nicht besser gemacht? Ja, jetzt kann ich nicht sagen, warum Gott uns das Geschenk so gemacht hat. Aber wir sind glücklich über jedes einzelne Kind. Schlussendlich ist es aber eine Herausforderung, wenn so unterschiedliche Charaktere, so viele Menschen, ob es jetzt die leiblichen Geschwister jetzt gerade sind, so eng beieinander leben und doch irgendwie alle ja gleich sind, weil wir alle zu dieser Familie gehören, aber jeder sich auch selbst verwirklichen möchte, sich auch selber darstellen möchte in einer gewissen Art und Weise. Aber was definitiv ist, er konnte sich seine Geschwister nicht aussuchen. Das lag nicht in seiner Macht. Er konnte nicht sagen, nehme ich nicht. Er musste sie akzeptieren, so wie sie sind. Mit all den Stärken und all den Schwächen. Und es liegt an jedem Einzelnen. Wie arrangiere ich mich in so einer Familie? Das gelingt manchmal besser. Und manchmal gelingt es einfach nicht so gut. Aber er bekommt jedes Mal mit, wenn sich einer seiner Geschwister freut. Er bekommt aber auch mit, wenn sie heulend nach Hause kommen, weil sie das Knie aufgeschlagen haben oder weil irgendwelche Klassenkameraden sie geärgert haben. Er ist Teil davon. Er bekommt das Ganze mit. Und manchmal ist man vielleicht auch nur froh, dass man sagt, heute bin ich für mich, ich habe mein Zimmer, ich mache die Türe zu, ich kriege nichts mit, sondern es ist einfach nur Ruhe um mich rum. Aber man merkt auch bei ihm, dass wenn er zu lange weg ist, wenn er zu lange unterwegs ist, irgendwo auf Besuch, irgendwo weg, freut er sich wieder, dass seine Geschwister, das, was ihm auch wichtig ist, wieder um ihn rum sind. So ein kleiner Auszug aus der Familie Angerbauer. Wollen wir zurück zu Gottes Familie kommen nochmal und darauf hinaus, wie sieht da dieses Zusammenleben aus? Wie kommen wir da zusammen? Und ganz oben möchte ich diesen Gedanken mittragen, wir suchen unsere Geschwister uns nicht aus. Das liegt nicht in unserer Macht. Wir würden es vielleicht gerne tun, dass wir so eine Familie um uns herum haben, mit denen wir uns super gut verstehen, die dieselben Interessen haben wie wir, wo wir uns unterhalten können, genau über nur dieses Thema, wo wir beide oder zu fünf dieses Interesse dafür haben, dieses Hobby. Und vielleicht sagen wir uns auch manchmal auch in der Gemeinde, jetzt ist schon meine reale Familie schon so anstrengend, ich muss so viel dafür tun und ich habe da ein schwarzes Schaf da drin und das passt irgendwie nicht so. Und nun schenkt mir Gott auch noch einen geistlichen Bruder, der so ganz anders ist wie ich, der da überhaupt gar nicht so zu mir passt und wie ich mir das vor allem vorstelle. Aber Gott sieht es anders und er macht es ganz deutlich, dass wir eben in diesem Punkt keine Wahlmöglichkeiten haben. Wir entscheiden nicht darüber, wer gehört zu Gottes Familie und wer nicht. Diese Entscheidung trifft Gott, unser Vater, ganz allein. So wie im echten Leben. Da entscheidet der Vater und die Mutter, wie viele Kinder gibt's und dass die Kinder dazugehören. Und ich möchte eins gleich vorne wegnehmen. Solltest du heute hier sitzen und die Annahme haben, dass trifft nur auf unsere Gemeinde, dass das diese Familie ist, dass das der Bereich ist, wo wir uns als Familie bezeichnen. Vielleicht noch ein paar Geschwister aus einer anderen Pfingstgemeinde oder aus einer Freikirche heraus, wo wir sagen, ja, das könnte passen zu uns, muss ich dich Leute heute enttäuschen. Das passt, stimmt nicht. Ich bin selber ein bisschen in diese Richtung aufgewachsen, dass wir, meine Wurzeln sind aus einer Pfingstgemeinde heraus und ich habe viel Lehrgeld dazu bezahlen müssen mit dem Gedankengut, dass nur die Pfingstgemeinde die richtige Gemeinde ist. Weil in dem Bibelvers steht ganz klar drin, zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels, ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Und jeder, der sagt, ich bin Christ aus Überzeugung, Jesus lebt in meinem Leben, Jesus ist Herr in meinem Leben, unabhängig davon, aus welcher Landeskirche, aus welchen Ländern, alle die gehören zur Familie. Es sind Kinder Gottes, das sind unsere Geschwister. Das bedeutet, wir leben mit ihnen in einer Familie zusammen. Und ich hoffe, dass wir genauso uns wahrnehmen in dieser Familie. Dass wir teilhaben an Freude und an Leid. Weil das ist die Vorstellung, die Gott von Familie hat, wenn er von Familie spricht. Und glaub mir, Gott ist nicht blauäugig. Gott ist keiner, der einfach mal so eine Doktrin raushaut und sagt, so Freunde, lebt danach, das ist meine Vorstellung und jetzt handelt danach. Er kennt uns. Er hat es selber erlebt, was es bedeutet, wenn wir Menschen versuchen, Beziehungen zu bauen, wenn wir versuchen, uns gegenseitig, ja, wenn wir gegenseitig zusammenleben. Auch er wurde enttäuscht. Auch er hat festgestellt, dass es Probleme geben kann. Und ihm ist wohl bewusst, dass wenn wir Menschen in Beziehungsfragen untereinander immer wieder an Grenzen stoßen, dass wir uns da nicht leicht tun. Ich merke das selber, wie schnell versage ich in meiner eigenen Familie, dass ich falsche Entscheidungen treffe, dass ich auch meine Kinder ungerecht behandle. Obwohl es mein eigen Fleisch und Blut ist, obwohl es mein fast schon Augapfel ist. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich für meine Kinder alles tun würde. Wirklich alles. Und nun spricht die Bibel davon, dass wir als Christen eine Familie sind. Mit fremden Personen. Personen, die uns im ersten Moment vielleicht sogar sonderbar erscheinen. Psalm 133. Wie schön ist es, wenn Brüder in Einklang und Harmonie zusammenleben. Ja, das wäre schon schön. Aber wie oft schaffen wir das? Wie oft kriegen wir das als Geschwister wirklich hin? Im Blick auf die reale Familie, wie schaffen wir es dort? Wie viel schwerer ist es dann jetzt noch in Gottes Familie mit Menschen, die uns nicht so nahe stehen? Und es gelingt nicht immer. Es gibt Reibungspunkte. Es gibt verbale Auseinandersetzungen. Es gibt sogar verschiedene theologische Ansichtspunkte. Und die Frage ist nicht, ist es jetzt richtig oder ist es falsch im ersten Moment, sondern die Frage stelle ich, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich auf den Gegenüber zu? Hole ich die Axt raus, mache alles Klaus mit das vor mir liegende Problem mit Kleinholz und zerstöre alles und denke mir, nur ich habe die Wahrheit? Oder versuche ich die Sache mal zu analysieren, zu hinterfragen? Warum hat mein Bruder diese Ansicht? Bin ich gewillt, Dinge zu bereinigen, die ich vielleicht selber verursacht habe? Bin ich bereit, Klarheit zu schaffen? Bin ich bereit, aufeinander zuzugehen? Wie es hoffentlich auch in einer leiblichen Familie aussieht, wenn Probleme aufkommen. Was ist denn der Grund, warum so viele Familien kaputt gehen? Es ist meistens nicht der schlimme Einzelfall, dass es ein Moment ist, der man sagt, man hat zig Jahre in einer Harmonie gelebt und auf einmal war eine Situation und alles ist kaputt. Es ist so ein schleichender Prozess, der in der Masse, die Erfahrung, die ich gemacht habe in meinem Bekanntenkreis, wo fehlende Kommunikation war, wo eine unehrliche Kommunikation war, das hat zum Bruch geführt, das hat diese Familien kaputt gemacht und das sehen wir auch in geistlichen Familien, in Gemeinden, wo es Probleme gibt. Und es ist fatal, wenn ich Fehler einfach nicht anspreche. Ich habe schon mal selber darüber gepredigt, dass es in keiner Weise geht, dass wir jemanden anklagen wollen, dass wir Gericht halten wollen, weil das steht uns nicht zu. Aber wir sind angehalten, zu kommunizieren, wenn was im Argen ist. Und zwar nicht, weil wir es besser wissen oder weil wir selber so schuldlos sind, sondern weil es darum geht, dass ich ein Interesse daran habe, dass meinem Bruder, meiner Schwester gut geht. Und wenn ich ein echtes Interesse daran habe, dass es meinem Bruder, meiner Schwester gut geht, dann kläre ich Dinge vorher, bevor die Konsequenzen eintreten. Ich kläre über Konsequenzen auf, bevor es schief geht. Weil ich habe eine Mitverantwortung für meine Geschwister. Und schlussendlich geht es darum, dass ich einen positiven Anteil daran haben möchte, an ihrem Leben. Wenn wir uns mit dem Nico immer wieder drüber unterhalten, wie er mit seinen Schwestern umgehen soll, dann ist es nicht immer einfach. Und auch nicht immer verständlich. Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich zumindest eins sage zu ihm und sage, egal wo du bist, hab ein Auge auf deine Schwestern, schau, dass es ihnen gut geht, beschütze sie. Und wenn du es nicht schaffst, weil du körperlich nicht in der Lage bist, weil es vielleicht zu schwierig sein wird, dann darfst du immer noch zu mir kommen, dann bin ich dafür da. Aber sei du dieser große Bruder. Und das soll er nicht tun, seine Anwesenheit, damit er seine Schwestern kontrollieren kann, dass er sie später bei uns verpetzen kann und sagen kann, guck mal, was sie alles falsch gemacht haben. Es geht allein darum, Schaden von ihnen abzuwenden. Natürlich steht dann im Gegenzug dazu, dass da wir die Emily haben, die älteste Tochter, 11, die damit nicht so ganz einverstanden ist. Dass da der große Bruder dasteht, der da aufpasst und sagt, nee. Die ist da nicht so ganz glücklich drüber. Und ich habe verstanden, oder meine verstanden zu haben, dass es nicht darum geht, dass sie grundsätzlich das Problem hat, sondern sie hat das Vertrauen noch nicht zu ihm. Dieses Vertrauen, dass der große Bruder nichts Negatives an dem Ganzen hat, sondern er möchte eigentlich nur für sie aufpassen und da sein. Und für sie sieht das eher aus wie Kontrolle. Ihr merkt vielleicht so langsam die Parallelen zur geistlichen Familie. Schau dir mal deinen Bruder, deine Schwester heute neben dir an. Schau dir die Arbeitsbereiche neben dir an, die es in dieser Gemeinde gibt. Kennen wir sie alle? Kennen wir sie beim Namen? Wissen wir, wo sie herkommen? Wissen wir, was sie mögen? Kennen wir die Stärken, die Schwächen? Und wenn wir anfangen, ganz bewusst uns mit unseren Geschwistern zu befassen, zu beschäftigen, dann werden wir in Situationen hineinsprechen dürfen. Dann werden wir Dinge gemeinsam anpacken, die falsch laufen. Weil gegenseitiges Vertrauen da ist, wenn man sich kennt, wenn man merkt, hier geht es nicht darum, um Kontrolle zu haben, hier geht es nicht darum, um zu bemuttern oder zu bevormunden, hier geht es darum, gemeinsam eine Situation zu bewältigen. Weil Vertrauen da ist. So ein Vertrauen muss wachsen. So ein Vertrauen darf aufgebaut werden. Und das ist dann wirklich die Basis einer Geschwisterliebe. Das ist eine Basis, für die man dann gegenseitig da sein kann. Diese Geschwisterliebe, welche auf dem Vater gegründet ist, der selbst die Liebe ist. Gott, unser Vater. Und dadurch schließt sich dieser Kreis. Und Familie Gottes, Gemeinde, das ist nichts Magisches. Vielleicht ein Stück weit Übernatürliches. Wir werden in 2 Wochen darüber hören, dass sich wildfremde Menschen mit unterschiedlichen Interessen so akzeptieren, wie sie sind. Aber schlussendlich bedeutet Familie Arbeit. Ob das im Realen ist oder ob das diese geistliche Familie ist, diese Ortsgemeinde, die ganz große Gemeinde auf dieser ganzen Welt. Und wir werden es nicht alleine schaffen. Wir benötigen immer diesen Beistand unseres Vaters. So wie der Nico, wie die Emily, schlussendlich wie all meine Kinder, immer wieder meinen Beistand noch brauchen. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal aufhört. Also mittlerweile habe ich es geschafft, nicht mehr so viel Hilfe von meinem Vater zu brauchen. Aber ich weiß, wenn ich anrufe, wäre er immer noch da. Bei meinem Schwiegervater ist es leichter, da muss ich nur über die Straße laufen, da ist es dann auch da. Aber Kinder in einem gewissen Alter brauchen Beistand ihres Eltern, ihres Vaters. Und diese Rolle füllt Gott voll und ganz aus. Für uns als Geschwister, für uns als seine Kinder. Und vielleicht bist du an einem Punkt angelangt, an dem du sagst, die Größe dieser hiesigen Familie ist völlig ausreichend. Wir haben ein paar leere Plätze, liegt daran, die Kinder sind in Kinderstunde. Es sind heute auch nicht alle da. Nico hatte auch diesen Moment, wo er gesagt hat, 3 Schwestern, super, reicht, genial. Und als wir am Mittagstisch dran waren und gesagt haben, Nico, es wären 4. Kinnlade nach unten, Essen hat nicht mehr geschmeckt. Und wie die Kleine da war, wie Hannah auf die Welt kam, unsere Jüngste, waren alle Bedenken weg, alle Sorgen weg. Und es war ein, ich schließe diese Kleine so ins Herz, er kann sie sich auch nicht mehr wegdenken. Er ist richtig vernarrt in sie. Und so geht's Gott genauso. Gott hat noch ganz, ganz viele Kinder da draußen. Und diese Familie, die ist noch nicht fertig mit der Planung. Diese Familienplanung ist noch nicht bei Gott abgeschlossen. Und diese Geschwister, hoffe ich, dass wir sie bald hier willkommen heißen können. Dass es ein großes Familienabenteuer wird, weil seine Familie, die kann gar nicht groß genug sein. Und wir als Gemeinde haben uns das auf die Fahnen geschrieben. Wir wollen eine Familie sein, die füreinander da ist, die füreinander einsteht, die auch bei Problemen aufeinander zugeht. Eine Familie, in der man weiß, hier bin ich geborgen. Denn hier ist ein Vater, der schaut nach mir. Geschwister vernachlässigen das manchmal, dieser Blick. Ja, man schaut nicht immer nach seinem Bruder, nicht immer nach seiner Schwester, wenn man vielleicht auch mal mit sich selbst beschäftigt ist. Aber wir haben einen Vater, der immer auf uns schaut. Und es wäre mir ein Herzensanliegen, dass wir eine Gemeinde werden, wo Geschwister hinzukommen und die verstehen, hier meint man es ehrlich. Hier sind Geschwister, die sind ehrlich zu mir. Die hauen mich nicht bei der nächsten Gelegenheit in die Pfanne. Klar gibt es mal Kritik, konstruktiv, mal einen netten Hinweis mit dem Holzbalken. Aber der hilft mir wieder auf die Spur zu kommen, weil mein Bruder, meine Schwester mich lieb hat, weil er mich wirklich schätzt und daran Interesse hat, dass es mir gut geht. Und ich habe Geschwister, die mit mir alles teilen. Freude, wenn es mir gut geht, aber auch Leid, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich Probleme habe und ich nicht weiß, wie es weitergehen soll. Und das ist Gottes Familie. Und ich wünsche mir, dass wir diese Familie hier in dieser Gemeinde einmal haben oder vielleicht schon sind und es noch weiter hinausbringen und dass es nicht an diesen Türen dieser Gemeinde endet, sondern dass wir Geschwister haben um uns herum, in jeglicher kirchenähnlichen Struktur, dort wo Christen sind, dort wo Menschen sind, die mit vollem Herzen Jesus nachfolgen wollen. Weil das ist Gottes Familie. Amen.